2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 9. April 2018, ja, kurz nach 19.10 Uhr. Hier spricht Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Union Berlin am kommenden Samstag. Ich habe mir heute mal wieder Tim und Daniel quasi als Doppelspitze eingeladen. Moin ihr beiden.
Moin, moin.
Hallo.
Die Doppelspitze.
Ich würde eher sagen Doppel-Sechs, aber ja.
Doppel-Sechs, okay. Doppel-Sechs rautenförmig oder irgendwie sowas. ja, ihr dürft euch gerne selbst vorstellen. Vielleicht beginnt einfach mal Daniel heute.
Ja, ich bin Daniel Rosbach, schreibe seit ein paar Jahren über Union Dinge ins Internet. Erst bei Eiserne Ketten, jetzt seit einer Weile auch bei Textilvergehen. Red da auch ab und zu in Mikrofone und ja, da kann man das lesen und hören.
Ja, und ich bin Tim Pritlaff und bin ab und zu mal beim Textilvergehen mit on air, aber ansonsten stillerer Beobachter auf der Gegengerade.
Und Allesfahrer seit neuestem.
Und viel Fahrer auf jeden Fall. Allesfahrer, alles habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe viele Auswärtsniederlagen gesehen.
Du hattest doch mal eine Bahncard 100, eine schwarze. Wie machst du das immer noch damit? Oder hast du so organisiert dann?
Ja, ich habe jetzt wieder eine, das macht es ein bisschen leichter.
Mhm. Wir merken an, nur farblich schwarz, nicht.
ja, die hat Geld gekostet.
Auch das noch.
Ja. Ja, nee, das war auch, sagen wir mal, so ein bisschen einer der Nebengründe natürlich, aber hat auch andere Gründe und das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und ich war in einigen Stadien, die ich noch nicht kannte und in einigen, die ich schon kannte und natürlich werde ich auch in Hamburg wieder dabei sein.
Mhm. Wo hat es dir denn am besten gefallen jetzt, sag ich mal, aus den letzten Auswärtsspielen? In welchem Stadion? Jetzt mal unabhängig vom Sportlichen.
Wo hat es mir am besten gefallen? Jetzt muss ich mal kurz nochmal rollen, wo ich überhaupt war.
Also ich würde in der Zwischenzeit, glaube ich, Fürth nominieren. Da war ich letzte Woche auch. Da gibt es erstens grundsätzlich gutes Essen. Da gibt es relativ nette Leute, eine relativ korrekte Kurve, auch wenn die jetzt heute irgendwie so eine komische Aktion gemacht haben, wo Frauen vergünstigten Eintritt und einen eigenen Block und Sekt bekommen, wenn sie ins Stadion gehen. Das war irgendwie ein bisschen komisch.
Einen eigenen Block, echt?
Ja.
Oh Mann.
Genau. Aber ansonsten ist da eigentlich immer sehr schön. Ja. Das Spiel war jetzt auch nur so mittel, aber darum geht es ja gerade nicht.
Liebe Grüße an Tiffa auf dem Weg,
genau.
Den ihr wahrscheinlich auch kennt.
Ja, der uns letztes Jahr noch Schäufle Empfehlungen gegeben hat.
Schäufle, super. Mhm.
Dieses Jahr mussten wir dann ein eigenes Restaurant dafür finden, aber das war auch gut.
Ja, okay. Und du, Tim,
Ich versuche gerade hier meinen Spielplan vor die Nase zu bekommen, aber irgendwie auch die neu gestaltete Union-Webseite bietet also mir leider nicht.
Es gab zum Beispiel Kaiserslautern, das war doch super, oder?
Ja.
Das war mit viel Schnee verbunden, habe ich gehört, habe ich gesehen.
Das war mit Schnee verbunden, ja, das war jetzt ein guter Hinweis. Also das fand ich ganz beeindruckend, da oben mal auf dem Betzenberg zu sein, da war ich natürlich auch das erste Mal. Ist natürlich alles nichts im Vergleich zur alten Försterei, aber nette Leute auf jeden Fall. Das merkte man dann doch sofort, dass Kaiserslautern auch schon so ein ganz eingefleischte Fußballnation ist und dass die natürlich der drohende Abstieg besonders trifft. Ne? Also die Fans da. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, wo ich eigentlich dabei war. Ist das denn hier Birmingham? Achso, die ganzen Testspiele auch noch mit dabei.
Hast du was auch beim Europapokal dabei, oder was?
Genau, UEFA Cup. es dauerte eine Weile, bis ich reisen konnte. Schau ich gerade mal. Ich war tatsächlich dann das erste Mal auswärts in Kiel, glaube ich, dann dabei. Da war ich auch das erste Mal. Das war nass. Ne, da ist ja noch so alter Gästeblock mit Kurve und so, ohne Überdachung. Das war schon stramm.
Ja. So,
aber auch.
Und wie immer sei erwähnt, da gibt es keine Fischbrötchen, bei euch schon.
Ja. Und gute Fischbrötchen gibt es bei
ja,
uns.
Ja, das durfte ich schon probieren im letzten Herbst, als du mich eingeladen hattest.
Ja, da war ich in Bielefeld noch. Das etwas skurrile Gästesituation, wenn man da irgendwie so total weit irgendwie da hinten durch die Botanik laufen muss und irgendwie voll Schwierigkeiten gefunden hat, überhaupt den Gästeeingang zu finden.
Ja, das kennen wir alle, genau.
Genau. Ja, also es waren jetzt keine mega Highlights dabei, muss ich sagen. Mhm. Aber es hat mich jetzt auch nichts besonders abgestoßen. Da fand ich so die Erstligastadien alle ein bisschen schlimmer.
Okay. Gut. Ja, jetzt reden wir hier, wir Problemkinder, wir Schmuddelkinder, wollte ich gerade sagen. Wie sieht es denn bei euch gerade aus oder wie problematisch ist es denn gerade bei euch? Fangt ihr doch bitte mal an damit. Ich habe das so ein bisschen verfolgt alles. Ihr habt jetzt 0-0 gegen Duisburg am Wochenende gespielt und Hofschneider ist arg in der Kritik. Ja, wie sieht es aus bei euch?
Also die Lage ist so ein bisschen hoffnungslos, aber noch nicht ganz ernst. Also es ist ja so, dass Union halt eine von vielen Mannschaften in diesem Block, irgendwie in diesem unfassbaren Mittelfeld der Tabelle ist, was, weil es irgendwie drunter nicht viel gibt, gleichzeitig auch Richtung Abstiegskampf tendiert. Und da führt Union diesen Block der Mannschaft mit 36 Punkten, von denen es ja 5 gibt, qua Torverhältnis an. Denn das Torverhältnis ist immer noch ganz okay. Das liegt unter anderem daran, dass man halt ständig unentschieden spielt. Und so und noch
mal gegen Kaiserslautern 5-0 gewonnen hat.
Richtig, genau. Und es ist halt so, dass Union in der Rückrunden und in der Hofschneider-Tabelle jeweils letzter ist. Seit dem Trainerwechsel eigentlich auch nur ein gutes Spiel gemacht hat, nämlich natürlich gegen den Tabellenführer, der da eigentlich gar nicht hingehört, Fortuna Düsseldorf, 3-1 gewonnen hat, aber sehr uninspiriert und durchaus bemüht, aber ein bisschen ideenlos agiert und da kommen dann halt wenig Siege bei raus. Wobei sie auch ein bisschen Pech haben, muss man dazu sagen.
Naja, ja, irgendwie gehört ja keiner dahin, wo er gerade steht, habe ich das Gefühl.
Ach also, doch,
man so objektiv sieht, ne?
Also die ganz unten stehen in der richtigen Tabelle, Kaiserslautern gehört da schon durchaus hin, Darmstadt hat sich das auch so ein bisschen verdient und dass Nürnberg und Kiel oben dabei sind, ist auch okay, nur und der Rest nimmt sich halt alles nicht viel.
Da ich kann halt, jetzt aber so von den kleinen Spielergebnissen, ne? Kiel hat zweimal gewonnen bisher in der Rückrunde, ist ja nicht Wahnsinn eigentlich, ne? Also.
Ja. In dieser Liga kann halt, wie man immer so klischeehaft sagt, jeder jeden schlagen. Das liegt aber vor allem daran, dass niemand wirklich zwingend erwirken kann, dass man gegen sie nicht gewinnt oder dass sie gegen andere gewinnen. Und dass irgendwie niemand einen bestimmten Offensivplan hat, dass niemand wirklich außer manchmal Nürnberg und Kiel anderen ihr Spiel aufdrängt. Und dadurch kommt halt so viel, viel Mittelmaß dabei raus und da fügt sich Union ganz gut ein.
Okay.
Ja, es ist wirklich absurd. So. Ich meine, ansonsten ist es so ein bisschen überflüssig, über Verletzungspech zu klagen, weil das betrifft ja auf die eine oder andere Art und Weise jede Mannschaft, wenn erstmal 2/3 der Saison rum sind. Uns hat es mit dem Sebastian Polter halt wirklich eine extrem wichtige Person genommen, die einfach im Sturm wahrsten Sinne des Wortes zentrales Element war und irgendwie ist es Union bisher nicht gelungen, da ein neues Konzept aufzubauen. Mit der einzigen Ausnahme unseres anderen Ausnahmespielers Steven Skripski, der eigentlich in der Rückrunde hervorragend spielt, aber natürlich als Einzelner da nicht ausreicht.
Der jetzt aber auch erst wieder frisch reingekommen ist, glaube ich, gegen Duisburg, nachdem er, glaube ich, 2 Wochen nicht gespielt hat, weil er verletzt war, ne?
Er hat ein Spiel verpasst. Aber 2 Wochen nicht trainieren können. Was aber auch schon viel über die Lage aussagt, dass das schon als langer und endlich zurückgekehrter Ausfall wahrgenommen wird. Weil eben Steven Skripski zwischendurch auch gerade in der Phase, in der es nicht gut lief, trotzdem in 7 Spielen nacheinander getroffen hat. Mhm. Und Steven Skripski ist halt so ein Spieler, der auch, wenn es in der Mannschaft um ihn rum nicht gut läuft, trotzdem seine eigene Form halten kann und ein bisschen unabhängig davon spielen kann, wie der Rest so läuft. Das trifft auf Philipp Hosiner zum Beispiel nicht zwingend zu. Und dann eben unterscheiden sich die beiden gerade auch noch so ein bisschen in der Effektivität und in der Glücklosigkeit oder Glückhaftigkeit ihrer Aktion. Und deswegen war es bei Steven Skripski schon sehr aufwendig, wenn er dann gefehlt hat.
Okay.
Gerade weil da die Alternativen auch noch ein bisschen begrenzt waren, weil diverse Spieler dann halbfit waren, gerade rekonvaleszent waren oder eben ein bisschen verletzt und man nicht ganz sicher sein konnte, wie viel Einsatz man da wirklich riskieren konnte. So irgendwie Simon Hedlund zum Beispiel, der seit Wochen offenbar mit Verletzungen zu tun hat, die ihn hin und wieder ganz dran hindern zu spielen. Manchmal kann er dann doch spielen. Akaki Gogia, den man ja in St. Pauli auch noch kennt, ist mir dann auch noch verletzt. Was gerade wenn man irgendwie wollen würde, dass es mehr spielerische Akzente gibt, dann auch noch ein bisschen schädlich ist. Dafür spielt dann Dennis Daube jetzt gerade mehr.
Der ja eigentlich auch schon abgeschrieben war, glaube ich. Unter,
genau, der ein bisschen ein Beispiel dafür ist, wie halt auch in der Personalführung einige Sachen nicht so super clever oder super smooth gelaufen sind. Also wenn man einem Spieler sagt in der Winterpause, ja, wir sehen nicht so richtig, dass du noch viel spielen wirst. Natürlich kann sich sowas mit Personalsituationen ändern, aber jetzt ist halt Dennis Daube auch nicht nur aus Mangel an Alternativen, sondern eben auch bei der anderen Spielern vorgezogen wird, wieder für ein paar Spiele jetzt schon in der Startelf gewesen.
Und auch ein bisschen eine neue Rolle bekommen hat. Also er ist eigentlich zuvor eher, also etwas defensiver im Mittelfeld zum Einsatz gekommen, jetzt zuletzt offensiver eine Rolle, mit der er eigentlich ganz gut zurecht kam, hatte ich so den Eindruck.
Ja, wobei Dennis Daube eigentlich schon sich selber, glaube ich, auch eher Sechser sieht. Jetzt hat er in dem 3-5-2, 3-4-3, je nachdem, wie das so ist, die Rolle zwischen dem Zentralmittelfeld und den Stürmern gespielt. Gerade gegen Duisburg jetzt waren oft auch zwischen den Stürmern zu finden, sowohl gegen den Ball als auch, wenn Union den Ball erobert hat und relativ schnell versucht hat, nach vorne zu spielen, ist Daube dann auch in die Vorderlinie mit aufgerückt, hat er relativ wenig Bälle bekommen, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Spiel ihm besonders viel Spaß gemacht hat. Und bei Daube ist es eben auch so, dass er zwar individuell jetzt nicht schlecht spielt, aber wenig Situationen hat, in denen er sich wirklich auszeichnen kann.
Also bei uns hat er diese Position ja auch beide gespielt. Am Anfang auch mehr die Position, die er jetzt am Wochenende bei euch gespielt hat. Und zum Schluss halt eher als klarer, klassischer Sechser auch nachher unterwegs gewesen eigentlich. So hat er bei uns gespielt.
Zweite verletzten Personalie, die auch sehr schade ist. Also überhaupt kam ja mit dem Trainerwechsel, über den wir wahrscheinlich auch noch sprechen müssen, hat also André Hufschneider ein paar Leute wieder ausgemottet sozusagen, die, wo man eben vorher nicht so richtig wusste, welche Rolle werden sie noch spielen. Ne? Und da ist ja Michael Parensen, der ja unser längst spielender Spieler ist in der Mannschaft und der eigentlich auch extrem beliebt ist, weil er eben einerseits sehr variabel ist. Ja, also der kann irgendwie nicht alles, aber extrem viel spielen. Also stell ihn hinten links in die Verteidigung, da fühlt er sich dann genauso froh wohl, als wenn er im Mittelfeld eingesetzt wird. Und zu dem Zeitpunkt, als er dann wieder kam, merkte man halt so, oh wow, da ist jetzt auch mal wieder Zug drin. Ne? Und natürlich zusammen mit Sebastian Polter sind das halt jetzt wieder so Ausfälle, die schnell hintereinander kamen. Und das hat dann einfach die Abstimmung der Mannschaft komplett auseinandergerissen.
Genau, Polter hatte sich beim Aufwärmen in Lautern verletzt. Sogar genau. Schlimmer Achillessehnenriss ist das, glaube ich, ne?
Ja, beziehungsweise richtiger Achillessehnenriss. Also auf jeden Fall für diese Saison ist es gelaufen.
Ja. Ganz ich war mal dabei, als neben mir beim Gegenspieler mal die Achillessehne gerissen ist. Das ist ein Riesenknall, wenn die Achillessehne reißt. Ich hoffe, das war bei ihm nicht so irgendwie. Also, oder?
Ich habe es jetzt auf den Rängen nicht gehört, aber es war. Aber
das ist tatsächlich wie ein Pistolenschuss, also wenn man mal daneben steht. Das
schlimm.
Weil da halt so viel Spannung drauf ist auf der Achillessehne. Genau. Ja. Mal unabhängig von den Verletzten, ihr habt ja auch Daniel Kreilach verabschiedet. Damir Kreilach verabschiedet nach Salt Lake City und zwar Anfang Februar. Wie schwerwiegend war das denn jetzt für euch? Also auf der einen Seite emotional, das hat glaube ich jeder mitbekommen, auf der anderen Seite jetzt auch sportlich gesehen.
Tja. Damals dachten wir noch, wir könnten auf ihn verzichten.
Also ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Das wäre eher eine exklusive Meinung, glaube ich. Also die hatte vielleicht jemand bei Union. Das könnte also sein.
Zumindest dachten wir, wir hätten ja noch genug Alternativen, um das zu kompensieren, sagen wir
es
mal so.
Naja, also es war eben so, dass Damir Kreilach die ganze Saison über schon nicht die Rolle gespielt hat, die er bis jetzt immer bei Union gespielt hat. Also schon unter Keller hat er in vielen Spielen nicht gespielt. Auch bei Hufschneider hat sich das dann nicht sofort geändert. Es gab dann in einer Pressekonferenz auch eine Äußerung von Hofschneider, die ungefähr lautete, dass Daniel Kreilach sich ja im Herbst seiner Karriere befände, mit 28. Es würde mich nicht wundern, wenn das die Stimmung bei Daniel Kreilach jetzt nicht schrecklich stark gehoben hätte. Und so, ja. So hat man halt das Gefühl gehabt, dass die Pläne, vielleicht nochmal woanders hinzugehen, vielleicht nochmal sich den Traum von Amerika, von dem dann die Rede war, zu erfüllen, dass diese Pläne dadurch auf jeden Fall akuter geworden sind. Union hätte natürlich darauf bestehen können, dass er seinen Vertrag zumindest noch bis zum Ende der Saison erfüllt. Ich glaube, der ging noch bis 2019. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, die Wechselfristen der MLS geht mindestens bis Anfang Mai. Also es hat alles, diese ganze Wechsel wieder abgelaufen, es hat nicht unbedingt kommuniziert, dass man jetzt davon ausgegangen ist, dass Damir Kreilach noch eine zentrale Rolle spielen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn er noch im Kader stünde, er das mittlerweile getan hätte. Mhm. Das heißt, so richtig auf ihn verzichten konnte man eigentlich nicht. Und du hast schon gesagt, der emotionale Einfluss war auf jeden Fall groß. Kreilach war, glaube ich, jetzt 4,5 Jahre bei Union. Hat mittlerweile auch mehr Spiele für Union gemacht als für seinen Heimatverein HNK Rijeka, von dem er damals kam. Und war in der Zeit relativ instantan zu einer der Identifikationsfiguren, einem der Publikumslieblinge geworden. Und die Verabschiedung war auf jeden Fall eine der
Tränenreichsten
bei Damir Kreilach und auch bei den Zuschauern, an die man sich so erinnern kann.
Er hat zuerst geflennt und dann mussten alle anderen auch mitflennen.
Okay.
Das war wirklich ergreifend.
Ja, ich hab das
der Typ ist auch gesehen, so ein Herzchen, ja. Also es ist so ein warmherziger, lieber Typ, so auf dem Platz halt ganz anders, aber so im Miteinander, und das kam natürlich bei Union super an.
Das kam für mich auch total überraschend irgendwie, weil ich dachte so, Mensch, Kreilach ist bei euch schon ein wichtiger Spieler auch, und der geht nicht einfach so jetzt von heute auf morgen, so kam mir das irgendwie vor. Ne?
Wir waren jetzt auch nicht drauf vorbereitet, sagen wir es mal so.
Okay. Hat er schon gespielt? Die sind schon mitten in der Saison.
Genau, er hat dann auch, ist sofort Stammspieler geworden bei Real Salt Lake City.
Real.
Nee, es ist schon als Real gemeint. Wie in Madrid. Läuft nur so mittelgut, aber immerhin haben sie jetzt das letzte Spiel gewonnen, und Damir Kreilach spielt auch eigentlich immer durch dabei.
Okay. Ja. Gut, kommen wir zwar ja anderen großen Personalie bei euch, Trainerwechsel, auch für mich überraschend gewesen.
Frag sie die Frage, die uns jeder fragt seit einem halben Jahr. Frag sie.
Warum?
Das Ganze ist ein bisschen anstrengend, wenn man das aus der Perspektive von Leuten, die bei Union ein bisschen näher das Geschehen verfolgen, sieht. Denn natürlich lässt sich so ein Trainerwechsel immer nur im Nachhinein wirklich bewerten und lässt sich auch schlecht in die beiden Entscheidungen aufteilen, die dazu ja immer gehören, nämlich einerseits den alten Trainer nicht weiter zu beschäftigen und andererseits einen neuen zu verpflichten. Das Problem nun ist, dass bei Union man für den Wechsel von Keller weg durchaus Verständnis aufbringen konnte. Also man diese Außenwahrnehmung, die waren doch Vierter, das war doch eigentlich alles okay, warum wechseln die jetzt ohne Not den Trainer? Die stellt sich halt, wenn man von näher drauf guckt, nicht unbedingt so dar, weil die Saison tatsächlich nicht gut war, auch schon bis November nicht oder Anfang Dezember. Und seitdem ist sie halt noch schlechter geworden, was das Ganze jetzt nicht besonders besser aussehen lässt, aber eigentlich auch nichts damit zu tun hat, wie die Situation war, als man diese Entscheidung getroffen hat. Natürlich gehört es auch immer dazu, welche Alternativen man hat und wie gut die Alternative ist, die man dann an die Stelle des aktuellen Trainers setzt, wenn man sich entscheidet, den halt zu entlassen oder freizustellen. Trotzdem würde ich auch immer noch sagen, dass man die sportlichen Argumente, damals Jens Keller zu entlassen, durchaus nachvollziehen kann. Also man kann sagen, die Mannschaft war zwar Vierter, aber das war auch in dem Moment schon nicht die Position, in der man sein wollte. Man wollte auf jeden Fall in den ersten drei, am besten in den ersten beiden stehen. Der Abstand an der Stelle war noch so, dass man ihn aufhören konnte. Das heißt, dass eine Entscheidung, die man zu dem Zeitpunkt getroffen hatte, auch noch Einfluss drauf hatte, wie es dann weiterging. Und der Fußball, den Union bis dahin gespielt hat, war halt nicht besonders überzeugend. Und es gab in den ersten 16 Spielen der Saison unter Jens Keller eben sehr wenig überzeugende Siege. Und von daher konnte man das bis dahin durchaus nachvollziehen. Dann hat man eben André Hofschneider zum Trainer gemacht, der in dem Moment die U19 trainiert hatte, die sich übrigens seitdem auch besser entwickelt hat als vorher. Aber das,
die genau den anderen Weg gegangen ist, glaube ich. Die sind,
genau,
die sind von dem Platz gekommen, wo ihr gerade steht, und sind auf Platz 3 oder 4 oder so, glaube ich.
Kann die, das sein? Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also die waren zu dem Zeitpunkt zur Winterpause ein bisschen abgeschlagen im Tabellenkeller der A-Jugend-Bundesliga, haben sich da jetzt rausgearbeitet, haben ein paar Spiele mehr gewonnen und stehen jetzt etliche Punkte über dem Abstiegsplatz, aber immer noch irgendwie im hinteren Tabellenfeld.
Okay.
Jedenfalls hatte André Hofschneider vorher schon einmal interimsweise Union trainiert, als damals Sascha Lewandowski ausgefallen ist.
Das war vor 2-3 Jahren war das, ne?
Ja. War vorher viele Jahre lang der Co-Trainer von Uwe Neuhaus und hat in der Zwischenzeit
dann ja auch der Co-Trainer von Keller.
Nee. Nachdem er...
Ich bring's gerade total durcheinander.
Er damals Interimstrainer war, hat er dann seinen Fußballlehrerschein gemacht. Das heißt, die Ambition, irgendwie mal in verantwortlicher Rolle in Erscheinung zu treten, war da offensichtlich. Und er war dann vereinsintern auch der offensichtliche Kandidat für solche Fälle. Dass man sich in dem Moment eben dann nicht vereinsextern auch umgeguckt hat, das ist einer der Kritikpunkte, den viele Leute an der Entscheidung haben, dass man eben das Gefühl hatte, dass Union vielleicht ein bisschen zu sehr nach internen Lösungen an der Stelle gesucht hat und dabei vielleicht die Kompetenz dieser Lösung überschätzt hat oder die Wirksamkeit. Ist natürlich immer keine einfache Situation, wenn man in eine laufende Saison einsteckt und ich würde jetzt überhaupt nicht schlussendlich über den Trainer André Hofschneider urteilen wollen. Es ist aber de facto so, dass eben seitdem gemessen an denselben Maßstäben, mit denen man vertreten hat, Keller zu entlassen, eben nicht ausreichend besser geworden ist.
Das waren jetzt, glaube ich, 11 Punkte aus 13 Spielen, die ihr da geholt habt, ne?
Ja.
Und der Hofschneider, was natürlich ja nicht das ist, was ihr wolltet. Ihr wollt es ja genau andersrum machen eigentlich. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, alle miteinander sozusagen.
Allerdings, ja. Ich meine, bei euch ist ja auch nicht so gut gelaufen. Kann man nicht sagen, ne?
Bei uns ist nicht so richtig gut, ne. Also.
Aber ihr habt schon 5 Spiele, Entschuldigung.
Nicht falsch. Gewonnen, genau. In Folge, doch.
5 Spiele nicht gewonnen und zumindest seid ihr, ihr habt immerhin schon mal 4 gewonnen. In der Rückrunde.
Ja, gut, aber wir haben insgesamt, was ja immer so ein bisschen, was ich immer blöd finde, als jemand, der eigentlich fast nie auswärts fährt, wir haben erst zu Hause 3 Heimspiele geholt. 3 Heimspiele haben wir erst gewonnen zu Hause. Mhm. Viele Unentschieden dabei, das stimmt. Und vor allen Dingen auch die Spiele in Lautern mit dem 1-1, wo man eigentlich als Sieger vom Platz gehen muss, individueller Fehler. Fehlerkette gewesen, wo man sich hinterher echt an den Kopf fassen muss. Genauso gegen Sandhausen, die gut waren, aber nach dem Spielverlauf mit einem verschossenen Elfmeter muss es eigentlich auch gewinnen. Also fehlen dir 4 Punkte und diese 4 Punkte wären so Gold wert gewesen in der jetzigen Situation. Haben wir nicht. Und genauso jetzt das Ding in Aue, 2-1 verloren, durch einen auch wieder einen individuellen Fehler, klar.
Ich meine, naja,
wissen wir ja alle, Fußball ist normal irgendwie ein Fehlersport. Ne? Also wenn du die nicht machst, dann geht es immer nur 0 aus dem Spiel.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das genauso beschreiben würde. Also ich habe mir das Spiel jetzt gegen Aue nochmal ein bisschen angeguckt. Mhm. Und das war jetzt auch nicht so ein Spiel, wo irgendwie St. Pauli genug gemacht hätte, um eben nicht davon abhängig zu sein, dass individuelle Aktionen nicht irgendwie ungünstig verlaufen.
Mhm.
Was ja auch was ist, was Tim vom Übersteigerteam an der Spielweise von St. Pauli und der ganzen Liga auch bemängelt hat, dass eben wenn man eben grundsätzlich eher passiven oder auch so ausrichtungsmäßig irgendwie unentschiedenen Fußball spielt, dann kann man sich gern darauf zurückziehen, dass dann einzelne Spiele eben verloren werden, weil irgendwann ein Tor fällt und dabei irgendwelche Spieler auch nicht gut aussehen. Aber es fehlt halt bei Union genauso wie bei St. Pauli ein Konzept, was sicherstellen würde, dass man eben in Positionen kommt, wo man nicht davon abhängig ist, ob eine Situation irgendwie unglücklich verläuft.
Das stimmt.
Ja. Und ja. Das ist auch also, bei, also beim Trainerwechsel von Union war ein Teil der Begründung ja, dass sich irgendwie der Spielstil in der Mannschaft nicht ausreichend entwickelt hat, dass man keinen Weg gefunden hat, nicht mehr nur in dieser Pressing Ausrichtung zu spielen, die letztes Jahr eine Zeit lang erfolgreich war, aber dann gegen Ende der Saison auch schon nicht mehr. Und bei St. Pauli und daran, dieses Ziel des Trainerwechsels hat sich halt bei Union überhaupt nicht erfüllt. Also es ist jetzt nicht, also Union spielt zwar ballbesitzbetonter, aber dieser Fokus ist halt nicht besonders erfolgreich und wird nicht so umgesetzt, dass eben das Ziel, was man damit verbinden würde, erreicht wird, nämlich wirklich Spiele stärker zu dominieren, konstant zu mehr erspielten Torschüssen zu kommen. Und bei St. Pauli ist das, glaube ich, relativ ähnlich, nach dem, was ich von St. Pauli gesehen habe, dass man eben nachdem man unter Jansen immerhin noch eine relativ klare Spielidee hatte, jetzt irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch ist in der Herangehensweise. Also ich habe mir dieses Spiel gegen Aue angeguckt und konnte danach schlecht sagen, was jetzt genau die Dinge waren, die St. Pauli da fokussiert angestrebt hat und was genau St. Pauli erreichen wollte. Und diese, ja, ein bisschen Konzeptlosigkeit ist, glaube ich, das, was viele Mannschaften in der Liga gerade plagt.
Ja, also was ja auch Tim am Wochenende auf Twitter sagte, also dass er seit mehreren Spieltagen immer wieder an dieser Doppelspitze Bourdous und Alagui festhalten, die da eigentlich völlig isoliert irgendwie miteinander völlig isoliert zum Mittelfeld auskommen miteinander, da wäre auch schon mal irgendwie vielleicht ein Ansatz, das mal zu ändern eigentlich, finde ich.
Ja, gerade wo St. Pauli eben in seinem Kader die große Stärke hat, eben viele gute offensive Mittelfeldspieler zu haben, aber diese Stärke eben schon seit einer Weile der Saison nicht wirklich ausnutzen kann.
Ne? Ja, die aber auch nicht fit waren, ne?
Also ja, genau, also Möller-Deli war natürlich lange verletzt zum Beispiel, ja.
Möller-Deli ist so mit mein Lieblingsspieler eigentlich, der ja jetzt so sich langsam wieder reinkommt und der dann auch Spielzeit braucht, um wieder ordentlich spielen zu können. Buchtmann war gut, fand ich, in Aue. Erstes Spiel auch gemacht, da, ja, der muss auch erstmal wieder reinkommen, aber das ist natürlich auch super wichtig, vor allen Dingen auch, weil er halt jemand ist, der mal selbst sich selbst Chancen kreieren kann und auch mal Schüsse machen kann, dann auch irgendwie aus der Distanz. Ne? So, und ich hoffe, dass die beiden jetzt irgendwie ja immer noch ein Stück fitter werden und sich da reinspielen und dann sind die super wichtig für uns auf jeden Fall.
Ja, das könnte überhaupt eine interessante Zone auf dem Feld sein, wie eben Union damit klarkommt, das Mittelfeld abzusichern. Ich habe schon vorhin ja angesprochen, dass Dauber relativ stark in die Spitze mitgeht. Dann sind eben Grischa Prömel und Toni, Felix Groß. Das ist furchtbar. Vielmalige Entschuldigung an der Stelle an die Familie Groß, die da wieder zu verwechseln. Ich glaube, dass Toni Groß da, Felix Groß da auch nicht so begeistert von ist, von dieser Verwechslung. Naja.
ist halt so.
Also. Die beiden sind jedenfalls dann das zentrale Mittelfeld von Union. Und gerade wenn Daube eben sich nach vorne mit einschalten soll, hat man jetzt schon gegen Bochum gesehen, dass wenn dann Union versucht hat, vorne zu pressen, in der ersten Pressinglinie überspielt wurde, dann das Feld teilweise ziemlich groß war für die Konter- oder Schnellangriffe, die sich dann da ergeben haben. Es wäre eine Variante, in der St. Pauli auf jeden Fall zu guten Szenen kommen könnte, wenn Union darauf nicht reagiert.
Ja, also ich bin gespannt irgendwie auf Samstag. Ich weiß, dass ihr auf jeden Fall defensiv sehr gut seid, dass es wirklich sehr schwierig ist, trotz der Tabellensituation gegen euch ein Tor zu schießen. Und generell sieht man ja auch an den Spielen, ne? Das sind ja nie irgendwie Siege oder Niederlagen, die irgendwie hoch sind. Ne? Also es wird auch da wieder so eine Geschichte sein, die vielleicht von einem Tor abhängig ist. Wobei ich eher auf 0-0 tippen werde.
Also ich hoffe, damit ist schwer, dass uns ein 0-0 erspart bleibt.
Das hoffe ich auch. Aber
also ich habe mit Unentschieden irgendwie kein Problem, wenn zumindest Tore fallen. Aber diese 0-0s, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja. Ja, also
aber wir sind auf jeden Fall klar auf Unentschieden-Kurs für den Samstag, um das mal ganz zurückhaltend zu formulieren. Aber ich hoffe, dass wir da zumindest mal ein Tor auf jeder Seite sehen. Und wie du schon sagst, also ich glaube, es wird knapp. Nicht nur, wenn man sich so die Tabelle anschaut, sondern auch so das allgemeine Glück eurer Heimschwäche, unsere Auswärtsschwäche und ja, die allgemeine Schwäche. Ich meine, wahrscheinlich ist es mit beiden Mannschaften auch so, und man weiß ja nicht, wen es jetzt überhaupt noch trifft in der Tabelle. Irgendeiner wird schon noch aufwachen. So, ne? Und das Absurde ist, dass wenn man sich die Spiele von Union anschaut, die letzten, weiß nicht, ob Daniel mir da jetzt gleich widersprechen wird, so jetzt Duisburg war so ein bisschen zäh, vor ein paar Spieltagen gab es was richtig Katastrophales gegen Braunschweig, aber in vielen der anderen Spielen hat Union eigentlich nicht schlecht gespielt, so viele Torchancen gehabt, nur halt nicht umgesetzt, so, und man konnte nicht unbedingt so mit dem Finger auf die Mannschaft zeigen und sagen, ja, ihr zeigt ja keinen Einsatz oder ihr schleicht nur noch übers Feld, sondern es alle stehen so ein bisschen rum, zucken mit den Schultern und wissen eigentlich nicht so richtig, woran es liegt, dass es nicht klappt. Von daher denke ich, Union könnte noch aufwachen, das Potenzial dafür ist da. Ob das jetzt an diesem Samstag oder überhaupt noch in dieser Saison passiert, keine Ahnung.
Klingt eher so, als wenn bei euch irgendwie ein Knoten platzen könnte und bei uns, ja, wir müssen das Ruder rumreißen. Das ist, glaube ich,
so ganz klar. Und der Knoten bei euch, das Ruder, ja.
Ja, so ungefähr. So,
also ich könnte mir das vor. Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass in dieser Saison bei Union noch wirklich viel richtig Gutes drin ist. Ich meine, nach dem Spiel gegen St. Pauli spielt man dann gegen Darmstadt und Heidenheim. Das sind auf jeden Fall Spiele, in denen man dann irgendwie die akuten Sorgen, vielleicht in die falsche Richtung einen Spielklassenwechsel vorzunehmen, bannen kann. Aber also ich habe meine Hoffnung auf wirkliches Knotenplatzen ist ehrlich gesagt gedämpft.
Ich hoffe mal, dass wir noch in derselben Liga spielen danach und nicht unbedingt beide in der dritten.
Ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich, würde ich sagen.
Dass beide, das glaube ich auch, aber ja. Ja, echt komisch irgendwie. Also zumal wir ja in den letzten 3 Jahren zweimal sehr stark gegen Abstieg gespielt haben, wo wir echt schon abgeschlagen waren und eigentlich keiner mehr auf uns gesetzt hat. Jetzt sind wir irgendwie eine Saison, die so vor sich hin plätschert. Ja, und auf einmal sind wir wieder mittendrin. Was, ja, das finde ich auch irgendwie komisch. Also wir hatten eigentlich gar keine Chance, uns daran zu gewöhnen, so richtig. Während wir davor halt immer so genau wussten, worauf es ankommt und dann auch mal die Rückrunden gut gespielt haben. Ja, jetzt spielen wir die Rückrunden nicht gut und jetzt sind wir halt da mit einem Mang sozusagen.
Tja, trotzdem ist die Tabellensituation absolut real. Ich gucke gerade nochmal drauf. Ingolstadt auf dem 4. Platz mit 41, St. Pauli mit 4 Punkten weniger auf dem 15. Das glaubt einem doch auch keiner.
Nö, und genau, und das habe ich ja schon vor mehreren Wochen gesagt, das Torverhältnis, ne? Also ich meine, ihr habt das Beste da unten. Ihr habt sogar, also, ja, ihr habt das Beste da unten mit +6 und wir halt mit -12 nach Lautern das Schlechteste. Und das kann noch ein riesiges Problem bei uns werden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt sozusagen. Ne?
Das ist ein Punkt, genau. Das ist ein Punkt, genau. Das ist rechnerisch ein Punkt.
Also streng genommen ein halber, aber ja.
Faktisch, okay, in der Tabelle wirkt es sich wie ein Punkt aus. So, ne?
Ja.
Also, ja.
Ja.
Und ich habe gerade noch mal in die...
selbst Darmstadt ja -4 als 17. Also mal ehrlich jetzt. Noch, ne? Also...
Ja, Bochum ist mit ist jetzt auf dem 8. Platz mit -8. Das ist alles nicht real, das ist alles nicht aus dieser Welt.
Gut, also die Tabellenpersonen haben halt, also die Tabelle hat gerade die nervige Eigenschaft, dass es so ein bisschen ist wie am 2. Spieltag, wo irgendwie genau. 3 Punkte mehr oder weniger schon 20 Plätze ausmachen gefühlt.
Ja, genau.
Dummerweise ist man aber jetzt halt an der Stelle fast, wo es halt drauf ankommt, auf welchem Tabellenplatz man gerade steht und man das nicht so einfach wegignorieren kann wie am 2. Spieltag. Das ist halt das Anxiety auslösende hier. Ich habe gerade nochmal in die Vorhersage von 538 geschaut, die so eine Tabellen-Endsimulation machen. Da hat gerade Union eine Chance von 6% abzusteigen, St. Pauli von 12%. Wobei das beides ein bisschen untertrieben ist, weil die annehmen, dass die Relegation eine 50-50-Geschichte ist. Mhm. Was ja, wenn man die letzten Jahre anschaut, für die Zweitliga nicht ganz stimmt. Da setzt sich ja die Drittliga öfter durch als die Zweite. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders sein könnte, weil es ja doch eher so war, dass irgendwie ein paar Mannschaften in der Zweiten Liga unten abgeschlagen waren, dann schon relativ schwache Mannschaften in diese Relegation kamen. Jetzt, wo man eben dieses breite Mittelfeld hat, ist vielleicht das Niveau, dass sie in der am Ende 16er wird, ein bisschen höher als in den letzten Jahren. Aber so richtig beruhigend ist das jedenfalls nicht.
Tja. Wer absteigt oder wen würdet ihr euch wünschen, dass er absteigt?
Also ich muss sagen, ich kann mit dem aktuellen Bild Heidenheim, Darmstadt, Kaiserslautern ziemlich gut leben.
Okay.
Das geht mir ähnlich bei der Auswahl.
Hauptsache nicht wir, ne?
Ist, ja, wer will schon gerne absteigen? So. Ich meine, Kaiserslautern ist...
Also von den Mannschaften, die gerade oben stehen, über dem Strich stehen, kann ich als nächstes auf Braunschweig verzichten.
Weil ihr den Trainer haben wollt für die nächste Saison.
Oder? Nee. Ja. Das muss vielleicht... Ja, also da hätte ich jetzt kein großes Problem mit, wenn Lieberknecht bei Union Trainer würde, aber ich mag halt Braunschweig auch nicht, ne?
Okay. Ja.
Wir werden es sehen.
Also wenn es jetzt so, wenn jetzt jemand sagen würde, es bleibt so, wie es jetzt ist und wir werden 15. ist es für mich total okay und dann ja, sprechen wir uns im August wieder, alles gut.
Wir werden es sehen.
Ist doch sehr heikel. Tim sagte ja schon, Tim ist in Hamburg auch, Daniel, oder?
Ich kann leider nicht kommen, ich muss meine C-Jugend trainieren parallel.
Ah ja, okay. Ja, gut.
Ich habe keine C-Jugend, ich komme. Wir sind auch ganz gut vertreten, denke ich mal. Also ich glaube, nach 5 Minuten war der Block ausverkauft oder zumindest keine Tickets mehr zu kriegen. Also Union wird auf Fanseite in Bestbesetzung antreten.
Alles andere außer Daniel, hätte mich auch gewundert.
Außer Daniel.
Ja, ich wäre sowieso nicht im Auswärtsblock gewesen.
Du wärst dann auf der Pressetribüne wieder bei Schnittchen.
Daniel hätte wieder bei den Pressemuggels abgehangen.
Genau.
Ja, okay.
Gibt es denn bei euch irgendwas Neues, so stadiontechnisch? Nö, das ist alles wie immer, oder?
Nö. Muss man kurz überlegen, ist noch Dom eigentlich Samstag oder ist der Freitag zu Ende? Nee, wir müssen noch bis Sonntag gehen. Dom ist.
Ach, guck an. Wie vor 2 Jahren. Naja.
Wie war es ja oft bei uns.
Hat das irgendwelche Auswirkungen?
Nö, außer dass du vielleicht mal ein leckeres Schmalzgebäck essen kannst vor oder nach dem Spiel und vielleicht mal mit dem Riesenrad über Hamburg gucken kannst.
Na super. Schmalzgebäck und Fischbrötchen, ich freue mich schon.
Ja, ja, ansonsten, nee, alles bei uns soweit. Ja, ein paar Verletzte, Sobota wird nicht spielen. Nerich hat heute einen Vertrag unterschrieben, einen Jahresvertrag plus ein Jahr Option, ist aber auch verletzt. Sobig hoffe ich, dass er wieder in die Innenverteidigung kommt am Wochenende. Hat gegen Aue schon auf der Bank gesessen.
Der ist ja auch verkauft jetzt, ne?
Der ist verkauft nach Köln, genau. Ja. Beziehungsweise nicht mal verkauft, sondern sozusagen laufen lassen nach Köln.
Ja,
weil sein Vertrag endet und genau. Ja, also finde ich jetzt auch, kann man auch verstehen irgendwie. Also bei uns sieht man seit Jahren, dass es da irgendwie auch nicht so richtig weitergeht und ich glaube, er hat noch Ambitionen. Er ist einer der besten Zweitliga-Verteidiger und wenn Köln dann jetzt absteigt, beziehungsweise noch drin bleibt sogar, hat er sich auf jeden Fall verbessert. Und ich glaube, wenn die absteigen, sind die auch auf jeden Fall in der Lage, gleich wieder aufzusteigen. Insofern, glaube ich, ist das genau das Richtige. Obwohl ich ihn natürlich gerne bei uns hätte, das ist keine Frage. Aber der Vertrag läuft aus und das ist eine normale Verhandlung gewesen und er geht da halt hin. Ne? Also kann man ihn jetzt auch nicht übel nehmen.
Ja, nee. Er war auch, glaube ich, für Union so ein bisschen gemunkelt, aber da scheint wohl nichts draus gekommen zu sein.
Ja. Er ist ja eher ein Spieler, der halt so von der Leistung her zwischen erster und zweiter Liga hängt. Ne? Also er hatte ja schon mal seinen Erstliga-Ausflug beim HSV, der irgendwie daneben gegangen ist, komplett. Und ich glaube, jetzt ist er reif genug, um das Ziel dann auch in Angriff zu nehmen. Das würde ich mir auch wünschen, dass er in der ersten Liga spielt.
Also ist es beim HSV nicht funktioniert, kann man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen.
Ja.
Da sind schon bessere Fußballer gescheitert.
Ja. Habe ich auch gehört, aber ja, das ist halt so. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Wir haben vorhin schon mal geschaut, ob es eigentlich irgendwelche noch irgendwelche anderen Neuigkeiten aus Unionland gibt, aber irgendwie.
Also bei der Fragestellung wäre mir jetzt nur die Saison eingefallen. Also was wir so loswerden wollen. Also die Saison kann
die
dann noch
Saison
weg.
Die Saison wollen wir gerne. Die ist durch. Die kann dann mal weg.
Ja, die gebrauchte Saison. Okay.
Ja. Nee, ansonsten ist tatsächlich nicht so viel passiert. Ich meine, wir haben irgendwie mal zumindest mal eine neue Webseite bekommen, aber das war es dann auch schon. Ich glaube, die großen Veränderungen stehen halt für die nächste Saison an. Hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Die umfangreichen Baumaßnahmen werden dann langsam beginnen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber da gibt es jetzt noch nichts wirklich Neues zu vermelden.
Eine Personalie, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben und die ja auch für St. Pauli-Fans vielleicht ganz interessant ist, ist Helmut Schulte, der Sportdirektor bei Union ist. Und
Trainer sein könnte vielleicht sogar im nächsten
Jahr. Ja, also das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. nicht, also einerseits, weil es alles danach aussieht, als ob Union jetzt versuchen wird, das mit André Hofschneider noch zu Ende zu bringen. Außerdem bin ich mir auch gar nicht sicher, ob die Trainerlizenz von Helmut Schulte eigentlich noch gültig ist. Also
da sind sich alle nicht sicher.
Man muss da ja auch Fortbildung machen und so weiter.
Man munkelt, als Härtefall könnte man ihm das durchgehen lassen von der DFL.
Ha, ja, man weiß es nicht. Jedenfalls ist es aber auch so, dass er in dem Job, den er aktuell hat, auch natürlich nicht ganz unumstritten ist, denn wenn man den Entscheidungsprozess rund um diese Trainerentlassung und Trainerverpflichtung kritisiert, dann gehören natürlich die sportlich Verantwortlichen dazu. Davon gibt es eben bei Union ungefähr zwei oberhalb des Trainers, nämlich den Geschäftsführer Sport und den Sportdirektor. Das, inwiefern sich diese beiden Jobs jetzt genau unterscheiden, ist auch gar nicht so vollkommen offensichtlich, aber die gibt es eben fast beide.
Innerhalb des Namens, der Bezeichnung.
Ja, genau.
Ich weiß es aber auch nicht. Ja. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass es das halt beides gibt bei euch.
Ja. Bei welchen Sitzungen die dann dabei sind oder nicht. Jedenfalls bei der Sitzung, bei der der Trainer entlassen wurde und der neue bestellt wurde, waren offenbar beide dabei. Insofern tragen da beide auch Verantwortung. Und auch für die, also für die Kaderplanung an sich, die fällt wohl offenbar eher in das Portfolio von Helmut Schulte. Und auch da kann man Dinge kritisieren, die eben in der Kaderzusammenstellung nur so mittel ausgewogen waren. Unter anderem, wie man den einen wesentlichen Abgang im Vergleich zur letzten Saison kompensiert hat, nämlich dass Roberto Puncic zurückgegangen ist nach Kroatien und man hat das Gefühl, dass für diese Position halt nicht wirklich ein adäquater Ersatz gefunden wurde. Und dass es auch nicht so ganz schlüssig ist, dass man an dem Kader eben wenig verändert hat, dann aber nach einer halben Saison gesagt hat, uns gefällt der fußballischer Ansatz nicht so richtig. Also man könnte da auch überlegen, wie konsistent dann da die Entscheidungen waren. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es auch, wie auch immer die Saison ausgeht, also auch wenn das jetzt irgendwie klappt, nicht abzusteigen, was ja bei weitem nicht das Ziel vor der Saison war, wird es auf jeden Fall da auch Gespräche geben und Überlegungen, welche Konsequenzen daraus noch zu ziehen sind.
Das heißt, wie lange hat der noch Vertrag Schulter dann auch bei euch?
Das weiß ich spontan jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der geht auf jeden Fall noch über die Saison hinaus. Aber ist auf jeden Fall auch eine Position, die nicht unumstritten ist in dem Ganzen.
Okay, ja, klar. Mit den Entscheidungen zum Trainerwechsel und der jetzigen Entwicklung, klar.
Und das macht natürlich noch schwieriger, wie jetzt die Planung für die nächste Saison gerade läuft, denn die muss ja schon seit mehreren Monaten laufen. Wenn halt auf sowohl der Trainer als auch der sportlich verantwortlichen Seite eben personelle Klarheit noch nicht herrscht, dann fragt man sich eben, wer da überhaupt jetzt die Entscheidung trifft und ob die überhaupt in irgendeiner Weise future-proof sein können.
Guck mal, also da sind wir schon mal durch auf jeden Fall. Wir sind wirklich mit allen verlängert, also wir haben 30-Mann-Kader für die nächste Saison und 14 würden auch in der dritten Liga spielen
können. 30 Mann?
Ja, also inklusive Amateur, Overhead und so weiter.
Aha.
Sind wir da bei 30. Also das Ding ist durch bei uns. Wir haben zusammen, die Frage ist natürlich irgendwie, wie gut ist das, wenn man jetzt mit allen verlängert hat und Spielgänge, ne? Das ist so eine Sache, die man sich fragen kann. Klar, da werden noch welche vielleicht abgegeben, verkauft und so weiter und neue geholt, aber das ist eher im kleinen Bereich, glaube ich dann.
Ja, bei Union, ich glaube, wir fürchten am Ende der Saison so ein kleines Massaker. Also es wird uns einiges abhanden kommen. Das scheint sicher zu sein. Vor allem der schon eingangs erwähnte Steven Skripski scheint so for sale zu sein. Nicht, weil man ihn gehen lassen will, sondern weil er einfach zu höherem geboren ist. Das ist vollkommen klar. Und ich denke mal, der wird schon eine ganze Menge Interesse geweckt haben, aber das müsste bei ihm dann wahrscheinlich schon die erste Liga sein. Für die zweite Liga, denke ich mal, würde er auf jeden Fall bei Union bleiben. Und ja, diverse andere Verträge laufen aus. Weiß jetzt gerade nicht, wen man da als nächstes unbedingt nennen müsste, aber es ist damit zu rechnen, dass die tolle Mannschaft, mit der wir letztes Jahr eigentlich so gut gestartet sind und die einfach dann in der Konstellation mit den Verstärkungen so nicht funktioniert hat in dieser Saison, dass die dann halt komplett zerrupft wird und dann steht wohl eher so ein kleiner Neubeginn an.
Okay. Gut. Wir werden es sehen. Wir sprechen zu dritt am Sonntag wieder. Noch mit fast Emotionen im Körper wahrscheinlich.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Hoffentlich noch mit Emotionen im Körper und nicht so ein
Genau. Ja, dann auf jeden Fall dir, Tim, eine gute Anreise und Daniel, viel Spaß mit der C-Jugend beim Training. Mhm. Oder Spiel.
Spiel. Wir haben ja, unsere Halbzeit wieder voll gekriegt hier, ne?
Ja, das kriegen wir ja immer hin. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Kann man ruhig mal machen, finde ich. Ne?
Ja, voll in Ordnung.
Ja, gut. Dann auf jeden Fall vielen Dank euch beiden. Wir hören uns am Sonntagnachmittag wieder. Und ja, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao.